The Rope Jack, der Podcast von Intellica.de.
Oliver Risse aus Hamburg ist Gründer und Chef von Floatility, einem Anbieter für E-Scooter-Sharing-Netzwerke. Die bereits 2014 gegründete Firma hat womöglich die Lösung für ein uncharmantes Problem des E-Scooter-Sharing-Business. Während umgefallene E-Scooter seit dem Sommer 2019 auf den Gehwegen der Städte herumoxidieren, könnte der autonom fahrende E-Floater aus Hamburg vielleicht Abhilfe schaffen. Doch bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich noch auf unseren Partner für die aktuelle Podcast-Staffel hinweisen. Die Bosch Service Solutions GmbH bietet unterschiedlichste Dienste an. Im Bereich der Mobilität zum Beispiel gibt es ein sattes Portfolio, angefangen von Notfall- und Pannendiensten über persönliche Assistenzsysteme wie Remote- und Concierge-Services bis hin zum schnellen, zuverlässigen Tracking gestohlener Fahrzeuge. Auf www.boschservicesolutions.com finden Sie ausführliche Infos und Kontakte, sollten Sie aktuell auf der Suche nach einem passenden Partner für Ihr Business sein. Und nun zurück zu unserem Interview. Ich sprach mit Oliver Risse über seinen dreirädrigen Scooter, der bald auch autonom zu den Kundinnen und Kunden gefahren kommen soll. Aber auch über die Rückkehr von Singapur nach Deutschland sowie operative Kosten und das Distributionsproblem in Sharing-Flotten. Los geht's, Ton ab! Herr Risse, was war 2014 eigentlich die ursprüngliche Idee von Floatility?
Ich lebe jetzt schon seit 2006 in Asien, in Singapur. Und da ist natürlich der Transport ein ganz großes Thema. Gerade die Zubringung zu den öffentlichen Verkehren, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und gerade die letzte Meile ist da ein Riesenthema gewesen. Habe mich lange vorher mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt und wie man tatsächlich Kurzstrecke optimieren kann. Und dann haben wir ja relativ zügig erkannt, dass es ein globales Thema ist, die letzte Meile anzugehen mit einer geteilten Lösung, die anders ist als ein Fahrrad, was zu dem Zeitpunkt vor 4-5 Jahren sehr, sehr en vogue war. Und haben gedacht, eigentlich ist das Distributionsproblem von diesen Sharing-Systemen eigentlich ganz entscheidend. Und wie wird eigentlich die Verteilung gemacht mit großen Fahrrädern, die irgendwie sperrig sind? Und sind dann ziemlich zügig auf die Idee gekommen, dass Fahrräder eigentlich gar nicht so für die Distribution, nachher fürs Verteilen der Assets entscheidend sind, sondern vielmehr ein kleines, leichtes Fahrzeug mit Elektromotor. Und so sind wir damals, ja, als wir die Firma gegründet haben, 2014 auf die Idee gekommen, tatsächlich einen Microscooter zu bauen, der einen Elektromotor hat und den man über eine App praktisch steuern kann als Sharing-Lösung.
Jetzt reden wir inzwischen über den E-Floater, der zuletzt klargemacht hat, dass der auch zu mir als Kunden automatisiert angefahren kommen kann. Was ist also sozusagen in den letzten 4, 5, 6 Jahren passiert?
Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Herangehensweise. Für uns war von Anfang an immer sehr wichtig gewesen, dass ein Fahrzeug, was im öffentlichen Bereich parkt und fährt, tatsächlich auch den Ansprüchen der Nutzer und der Städte gerecht werden muss. Und wenn ich überlege, dass ein geteiltes Fahrzeug in der Regel irgendwo zwischen 22 und 23 Stunden von 24 parkt und gar nicht so viel fährt, ist eigentlich die Parkposition eine sehr entscheidende. Da haben wir uns damals schon überlegt, dass wir eigentlich ein Fahrzeug haben müssen, was nicht umfallen darf. Darum muss es drei Räder haben. Also ein selbststabiles System, was wir entwickelt haben. Und zum Zweiten ist der Riesenvorteil bei einem selbststabilen System, ich kann eine Antriebstechnik einbauen und den dann autonom tatsächlich fahren lassen. Und das war im Endeffekt die Idee dahinter, diesen Bequemlichkeitsfaktor, diesen Servicefaktor für den Endkunden ganz greifbar zu machen, um dem tatsächlich die beste Alternative zu geben, um mit einem Auto im Innenstadtbereich unterwegs zu sein.
Und wenn man jetzt guckt, wo ist das Fahrzeug inzwischen im Einsatz?
Also wir haben in Deutschland die Firma gegründet, sind dann 2014 direkt auch nach Asien ausgewandert, aus einem ganz einfachen Grund, weil die deutsche Regelung für die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung sehr, sehr lange gedauert hat und dann andere Länder doch viel schneller waren, Elektroscooter auf die Straße zu bringen. Haben dann praktisch unser Entwicklungsteam aus Deutschland heruntergefahren, in Singapur hochgefahren und haben dann also seit 2014, 2015 da tatsächlich auch Hardware mitentwickelt, Zusammenarbeit mit unseren deutschen Kollegen und haben dann die ersten Systeme in Asien aufgebaut, sind dann 2018 das erste Mal live gegangen, 2019 dann Weg zurück nach Europa, da waren wir dann in Österreich gewesen, in Portugal und dann jetzt seit letztem Jahr dann auch tatsächlich 2019 endlich auch in Deutschland.
Kann man sagen, in welchen Städten das in Deutschland inzwischen funktioniert?
Genau, also wir sind eine Hamburger Firma, also da haben wir natürlich angefangen und wir sind noch ganz stark jetzt Richtung Ostsee unterwegs. Also hier in den Touristenbereichen an der Lübecker Bucht sind wir jetzt. Jetzt gerade sitze ich hier im wunderschönen Heiligenhafen. Da starten wir jetzt gerade das nächste Projekt. Also hier geht es richtig los, E-Float auf die Straße zu bekommen.
Und dann kommt er da auch autonom?
Momentan ist es eher eine rechtliche Frage, ob die Fahrzeuge autonom fahren können. Die Fahrzeuge, die wir jetzt aktuell in Deutschland einsetzen, das sind alles nicht autonome Systeme. Wir sind aber schon ganz stark dabei zu kommerzialisieren fürs nächste Jahr und mit den ersten Kommunen und Städten schon zu reden, dass man auch Genehmigungen bekommt, autonom fahren zu können.
Kann man sagen, wie die Gemeinden darauf reagieren? Ist es eine Skepsis, die man erstmal vermuten würde? Oder sind da vielleicht auch schon Gemeinden dabei, die sagen, nee, das finden wir super spannend und da wären wir gerne mit ganz weit vorne?
Die gibt es ganz bestimmt. Da haben wir auch schon sehr gute Resonanz bekommen. Klar, es ist immer eine rechtliche Frage, wo man sich natürlich absichern muss, was man nicht mal gerade auf der lokalen Ebene einfach so beschließen kann. Denn ich fahre ja tatsächlich mit autonomen Systemen auf den Gehwegen dann auch. Das heißt, man muss schon genau gucken, wie man das auch tatsächlich managt. Der Riesenvorteil bei den Microscootern ist ja, dass sie relativ leicht sind und relativ langsam fahren. Das heißt, sie sind eigentlich gar keine Gefahr. Von daher ist das von dem Sicherheitsgedanken eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Und wir merken aber auch, dass das international natürlich ein Riesenthema ist. Jetzt sitzen wir ja auch in Singapur. Können Sie sich ja vorstellen, da ticken die Uhren ein bisschen schneller wie in Deutschland manchmal. Und da sind wir in der Tat schon auch auf der Fahrzeuganwendungsseite viel, viel Schritte weiter. Aber auch in anderen internationalen Städten. Das Interesse an Autonomie für Microscooter ist riesengroß.
Apropos Geschwindigkeit, letztendlich hat es ja erstmal in Deutschland zumindest und ja in Großbritannien, gucken wir da jetzt mal hin, da dauert es ja noch viel länger, bei dem Thema Microscootern war viel Skepsis da, dann durften sie plötzlich alle loslegen. Jetzt sagen Sie, dass Sie schon so lange an diesem Scooter entwickeln. Hat Sie da die Zeit eingeholt oder sind Sie quasi überholen ohne einzuholen schon am Thema vorbei und haben quasi die nächste Generation am Start?
Ja und nein. Also wir haben in der Tat früh angefangen mit dem Thema. Darum ist das Fahrzeug an sich auch komplett anders wie alle anderen Fahrzeuge, die man momentan im Scooterbereich auf dem Markt sieht. Wir bauen nicht mit Metall, wir bauen aus Kunststofftechnik. Das ist eine Composite-Technologie. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass wir nachhaltig sein wollen. Wir wollen tatsächlich auch ein Produkt anbieten, was deutlich weniger Energie verbraucht bei der Herstellung. Also Aluminiumherstellung ist nicht ganz so gut. Und die Kunststoffe, die wir einsetzen, die können wir alle wieder recyceln. Das heißt, wir kommen immer von dem Nachhaltigkeitsgedanken, ein Fahrzeug zu entwickeln, was wirklich einen Mehrwert bringt für die Nutzer und was auch wirklich Spaß macht. Denn dadurch, dass ich jetzt plötzlich ein weiches Material habe, kann ich plötzlich ganz anders mit dem Fahrzeug agieren. Das ist eher wie Skifahren in der Stadt, so muss man sich das vorstellen. Die gleichen Bewegungsabläufe wie das Carven beim Skifahren, also ein großer Spaßfaktor.
Irgendwann müssen ja auch die Entwicklungskosten wieder rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein autonomes Fahrzeug etwas teurer in der Anschaffung ist als, ich sag mal, ein konventioneller kleiner Mikroscooter, kann man schon sagen, wo sich das amortisieren wird? Also wann ist sozusagen die vielleicht höhere Anfangsinvestition reingeholt für so jemanden, der so eine Flotte betreiben möchte?
Das ist eine sehr gute Frage, weil in der Tat die Ökonomie, die Wirtschaftlichkeit spielt immer eine ganz große Rolle bei jeder Entwicklung, die man macht. Jetzt muss ich natürlich überlegen, in welchem Marktsegment ich unterwegs bin, also E-Scooter-Sharing als Betreiber. Und wenn ich mir mal so eine komplette Projektkostenkalkulation angucke, dann sind die wirklich 60-70% aller Kosten sind eigentlich die operativen Kosten und gar nicht so sehr die Kapitalkosten für die Fahrzeuge. Das heißt also, wenn ich da optimiere, wie man den laufenden Betrieb günstiger und besser und nachhaltiger machen kann, bin ich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und dann lassen sich auch so technologische Entwicklungen mitfinanzieren wie ein autonomer Floater.
Jetzt kam ich auf die Idee, als ich sozusagen einen kleinen Artikel über den E-Floater geschrieben habe, dass es ja doch ganz spannend wäre, wenn die Fahrzeuge sich nachts durch die Autonomie auch wieder an die, sage ich mal, besten Spots zurechtfahren oder als Schwarm eben genau, um Maintenance-Kosten zu sparen, vielleicht direkt entweder in ein Terminal fahren können oder an einen zentraleren Ladepunkt, wo zumindest eine Ladung einfacher machbar ist. Ist das eine Option oder wäre das auch eine nochmal neue Notwendigkeit für eine Genehmigung?
Für die Genehmigung spielt es eigentlich keine Rolle. Der Hauptanwendungsfall für die Autonomie hat eigentlich zweiseitig beschrieben. Der eine Punkt ist der, ich habe häufig, dass Kunden Fahrzeuge abstellen in einem Bereich, wo sie vielleicht nicht so gut abgestellt sind. Also auf dem Gehweg oder irgendwo auf einer Verkehrsinsel, wo auch immer. Das heißt, ich muss jetzt dahin fahren, das Fahrzeug praktisch umbewegen. Oder ich sage, Fahrzeug, beweg dich selber um und park vernünftig, park ordentlich. So wie es die Städte auch in der Regel haben wollen. Das heißt also, vom organisierten System ist eine Autonomie natürlich viel, viel besser, weil ich die Fahrzeuge schnell mal umrangieren kann. Der zweite Anwendungsfall ist natürlich genau der, den Sie gerade beschreiben. Ich fahre zu einer U-Bahn-Station hin, springe von dem Fahrzeug runter. Das Fahrzeug muss ich eigentlich selber in die nächste Position, in die Parkposition zurückfahren können. Oder da, wo die Nachfrage halt ist. Und das ist in der Regel da, wo die U-Bahn-Stationen sind, wo Busse sind. Also überall da, wo Knotenpunkte sind. Und na klar, wenn man das weiterdenkt, kann man natürlich darüber nachdenken, warum lade ich die Fahrzeuge denn nicht gleich auch automatisch.
Okay, das heißt, der nächste Schritt ist, es wird ein induktiv ladender Roller entwickelt.
An den Themen sind wir schon lange dran, ja, das ist richtig. Ist auch schon in der Funktionsumsetzung. Das heißt also, das sind alle Systeme, die ineinander eingreifen. Was ich eben schon sagte, wir sind Betreiber und wir müssen immer gucken, wie können wir die Betriebskosten so ökonomisch wie möglich gestalten.
Apropos Betreiber, das heißt, ich werde, wenn ich jetzt gerade Spaß finde an dem Thema, nicht ohne weiteres in der Lage sein, mir bei Ihnen, sag ich mal, 300 E-Floater zu kaufen und dann sagen, ich mache in Berlin jetzt so eine Nummer auf?
Doch, das ist absolut möglich. Also wir sind ein Anbieter, ein Technologieanbieter, der eine eigene proprietäre Systemlösung entwickelt hat, die wir als E-Floater betreiben können. Wir können sie aber auch als Intellica-Floater betreiben oder wie auch immer als White-Label-Lösung.
Herr Risse, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Und in Zeiten wie diesen bleibt eigentlich immer nur zu sagen, nicht nur viel Erfolg, sondern vielmehr bleiben Sie gesund.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.